unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, wo wir uns mit Daten und alles rundherum beschäftigen, also wie speichere ich sie, wie greife ich darauf zu und vor allem heute ganz wichtig, wie mache ich das Ganze sicher. Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulker, bin der andere Co-Host dieses Podcasts und bin für die Quorum-Distribution tätig. Heute erste Episode unserer zweiten Staffel. Wir sind ja im Sommer zusammengesessen, haben ein bisschen Recap gehalten, was war in der ersten Staffel und haben damals gesagt, wir werden uns ein bisschen rausbewegen aus Wien. Das machen wir heute. Wir sitzen heute in Wiener Neustadt. Bei der ProLion sitzen zusammen mit dem Robert Graf, dem Gründer und CEO. Und ja, bin schon gespannt, was uns heute erwartet. Robert, stell dir mal kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Mein Name ist Robert Graf, bin der CEO und Founder der ProLion, komme von einem NetApp-Background, habe da 7 Jahre bei der NetApp verbracht und meine Idee war immer, dass ich mich irgendwann selbstständig mache. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gesucht nach Ideen, was könnte ich starten. Mein Vater war Unternehmer und für mich war das immer ein großes Vorbild, irgendwann Unternehmertum. Und so habe ich dann versucht, gemeinsam im NetApp-Ökosystem die ersten Ideen zu finden, das umzusetzen. Und mittlerweile gibt es uns 13 Jahre. Und ja, war aus meiner Sicht durchaus eine Erfolgsstory und macht richtig Spaß, noch immer. Und ja, soweit einmal zu meiner Person.
Ja, danke Robert. Wir kennen uns, glaube ich, schon länger, nur aus deiner NetApp-Zeit. Ne? Mir überrascht es gerade wirklich, dass es 13 Jahre ist, dass du die ProLion gestartet hast. Aus welchem Thema heraus war so also die zündende Idee? Ich weiß auch, dass du ein bisschen miterlebt, du hast immer noch Ideen gesucht, also dass du kein Unternehmer wirst, das war nicht möglich. Also das war klar und vorgegeben, zumindest habe ich das immer so den Eindruck gehabt. Aber was war so der Knackpunkt, um jetzt wirklich in die ProLion reinzugehen? Was war das Erste?
Also grundsätzlich, ich habe mich bei NetApp immer ganz viel für die Technologie interessiert. Das war mir immer wichtig. Ich glaube, ich war so ein bisschen ein halber der verkappter Pre-Sales schon. Also schon mit ein bisschen einem technischen Background ausgestattet, weil mir einfach die Technologie immer irre Spaß gemacht hat. Und ja, damals war halt so das Thema, ich im Sales, wir haben viel Metro-Cluster verkauft, das war der newest, hottest Shit damals. Ne? Und letztendlich haben wir halt in Ausschreibungen immer ein bisschen gekämpft mit dem Thema Automatic Switchover. Weil das war in Ausschreibungen oft ein Kriterium und damals gab es ja noch nicht einmal einen zertifizierten Typebreaker, sondern das war so eine kleine Skriptsammlung, der SE, ein Pre-Sales Consultant, geschrieben hat. Ja, und das haben wir dann halt beim Kunden eingesetzt, war aber jetzt auch nicht wirklich offiziell im Support und zertifiziert damals. Und dann haben wir gedacht, das ist jetzt meine Chance, den nutzen wir jetzt. Jetzt bauen wir eine richtig geile Lösung für den Switchover. Und ich bin ja gelernter Elektriker vom Beruf. Ne? Und dann haben wir gedacht, wir bauen jetzt eine Hardware-Appliance, um das Thema Switchover zu lösen. Und da ist mir ein bisschen auch wieder meine Elektriker-Erfahrung entgegengekommen, weil wir haben gesagt, wir cutten dann wirklich Power. Ne? Also das heißt, wir machen die Maschine stromlos, um wirklich einen konsistenten Zustand herzustellen und dann den Switchover einzuleiten. Also irgendwie ist mir so ein bisschen vorkommen wie bei Steve Jobs, Connecting the Dots. Also nichts, was du lernst, ist jemals unnötig, ne? Sondern du kannst irgendwie auf deiner Historie aufbauen. Und ja, wie gesagt, eingangs das Unternehmertum hat mich immer extrem gereizt. Also ich glaube, ich bin für das geboren, ein Risiko zu nehmen und so weiter. Und diese Idee ist mir dann eigentlich sehr gelegen gekommen, um zu starten.
Und ja, du hast dann vor 13 Jahren gestartet. Mittlerweile sind einige Leute mit dir auf diesen Weg mitgegangen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
Derzeit sind es 74, ganz genau. Genau, aber immer mit ein bisschen Up and Downs. Also wir waren schon mal mehr Mitarbeiter, wir waren schon mal knapp an die 100. Wir haben sehr kräftig in USA investiert. Diese Strategie ist dann nicht aufgegangen. Also nicht alles, was du als Unternehmer tust, wird auch automatisch ein Erfolg. Ich habe immer geglaubt, Amerika hat ja nur auf uns gewartet. Dem war nicht so. Also ich habe da müssen wirklich relativ schnell erkennen, dass die Amerika-Strategie nicht so schnell aufgeht wie geplant. Habe dann halt müssen wieder resizen und wir waren damals in Amerika 24. Doch ein schönes Team und mittlerweile sind wir nur mehr 8 in Amerika, also haben wirklich müssen resizen. Das ist der Grund, warum wir jetzt wieder ein bisschen weniger Mitarbeiter sind. Aber USA ist stabil, läuft mittlerweile gut und wir bauen jetzt Schritt für Schritt auf wieder.
Das heißt, du hast jetzt in den USA angesprochen. Welche Länder seid ihr noch aktiv oder was waren auch die ersten Länder, wo ihr dann nach Österreich hingegangen seid?
Also gleich mal nach Deutschland, ne, der Dachraum, da tun wir sich ganz leicht, ne, mit dem ganzen Thema Support und ja, die Sprache und die Zeitzone und so weiter. Also wir waren nach Österreich gleich mal direkt halt in Deutschland und in der Schweiz unterwegs. Wir haben da super Partnerschaften aufgebaut zu NetApp, aber auch zu den ganzen NetApp-Resellern und so weiter. Und in dem Ökosystem hat es gut funktioniert. Und man muss sagen, die Dachregion trägt die Firma heute noch. Also den Vorsprung, den wir damals rausgearbeitet haben, den haben wir gut gehalten und immer gut ausgebaut. Also wir sind sehr dachlastig. Und ansonsten haben wir in Europa wirklich de facto fast in, ja, ich würde mal sagen, in den großen Ländern überall jemanden sitzen. Also sprich in England gibt es ein dediziertes Team. Wir haben übrigens auch eine ProLion Limited gegründet in UK, dass wir dort unabhängig sind, auch wegen Brexit und so weiter. Wir haben Leute in Frankreich sitzen, wir haben jemanden in Spanien, jemanden in Italien, in der Schweiz sitzen und sind da ja ländermäßig eigentlich ganz gut aufgestellt.
Und ich glaube, im Dachraum, die kulturellen Unterschiede halten sich ja da in Grenzen. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel nach Frankreich expandieren will?
Genau, Frankreich ist ein bisschen anders, ne? Also du musst halt wirklich Französisch sprechen, das ist einmal ganz wichtig. Und du musst vor Ort sein. Das heißt, was wir gelernt haben, ist, wenn du dort einen Cold Caller dir engagierst, der Franzose ist und der dort einfach telefoniert, das funktioniert nicht. Also die Franzosen sind da sehr, sehr reserviert. Die wollen sehen, dass du den Markt ernst nimmst und das tust du nur dann, wenn du im Land vor Ort bist, wenn der Mitarbeiter die Sprache spricht. Und so hast du halt kulturell durchaus Unterschiede. Ne? Und ja, die Franzosen ticken da Spur anders vielleicht, sind nicht so offen wie jetzt vielleicht zum Beispiel die Schweden oder die nordischen Länder, da ist ein bisschen konservativer. Aber läuft auch und wir haben ganz coole Kunden in Frankreich, wie zum Beispiel Airbus, die jeder kennt in Frankreich. Ja, also gut gestartet.
Jetzt merkt man, glaube ich, schon, du bist in den Themen ziemlich tief drinnen. Wo siehst du deine Rolle? Du bist CEO, aber trotzdem, wo sind deine Schwerpunkte? Was beschäftigt dich jeden Tag?
Also hauptsächlich beschäftigt mich Sales. Von dort komme ich auch her. Ich finde es sehr, sehr schwierig, ein gutes Sales-Team aufzubauen, ja, das auch wirklich funktioniert, vor allem in den Ländern draußen, wo die Leute dann ein bisschen remote sitzen. Also das ist eins meiner Hauptthemen. Und weil du ein bisschen ansprichst, vielleicht auch den technischen Background. Also ich bin doch für die ganzen Ideen im Produkt und was das Produkt macht, zuständig. Also viel von dem ganzen, sag ich jetzt einmal, Innovation Lab kommt von mir. Ich werde auch immer wieder mal gefragt, Robert, wie macht ihr Innovation? Das finde ich vielleicht auch ganz spannend. Und ich sage immer, wir haben eben kein Innovation Lab, sondern es passiert einfach Zuhören beim Kunden. Der Kunde erzählt da von seinen Problemen und dann weißt du, okay, wenn 2, 3 Kunden die gleiche Story, die gleichen Probleme erzählen, dort gibt es einen Markt. Und dann denke ich mir immer, können wir dort was machen? Und wenn es dort einen Bedarf gibt, dann machen wir was.
Das heißt, dein Muster hat sich nicht verändert. Schauen, wo gibt es den Bedarf? Du kriegst ihn mit beim Kunden und führst ihn zurück in die Organisation und schickst die Leute ins Werken.
Genau, ich frage dann immer meine Burschen in der Softwareentwicklung, geht das? Können wir das machen? Weil ich merke beim Kunden, der hat das jetzt angesprochen, der hat zum Beispiel ein Thema eben mit Ransomware, ne? Wie können wir da ein bisschen proaktiver agieren und so weiter. Und dann schaue ich mir immer an, was gibt es da und könnte man was lösen. Und ich kann ja leider keine einzige Zeile Code schreiben, also ich bin ja absolut kein Softwareentwickler, ich habe Coden nie gelernt. Deswegen brauche ich meine Jungs und die sagen dann, hey, ja, die Idee könnte man umsetzen und ich sage, geht schon, machen wir es.
Das heißt, so wie es gestartet hat, eigentlich, du hast da eine Lücke im Netter-Portfolio identifiziert und hast gesagt, so, auf das Problem setze ich mich jetzt hin und mache ein Produkt draus, eine Firma. So ist es jetzt auch noch, ne?
Ganz genau so ist es jetzt auch noch und es ist eigentlich nie, wie soll ich sagen, es gibt halt nicht dieses Innovation Lab, ne, wo wir uns zusammensetzen und überlegen, was kann man Kreatives machen, sondern es ist immer, kommt die Innovation aus Kundengesprächen oder wie damals vom ersten Cluster-Lion, ne, wo haben wir gesagt, okay, wir können den Switchover nicht so handeln, wie wir den wollen, supported und zertifiziert. Da gibt es ein Problem und dort, wo es das Problem gibt, ne, da braucht es dann die Lösung. Und wenn man so denkt, findet man aus meiner Sicht genug Potenzial für neue Produkte. Und dann ergibt halt extrem oft eine das andere. Also du musst einfach, glaube ich, nur irgendwo mal starten Und dann bist du mit Kunden im Gespräch und die erzählen dir dann, ja, aber wir haben jetzt euren Data Analyzer und da können wir die ganzen Locky, Crypto, Darkness Dateien finden. Ja. Aber dann ist es schon zu spät, ja, wenn wir die Dateien finden. Gibt es nicht irgendwas, wo wir das proaktiv blocken können, proaktiv? Und so ist dann ein Crypto-Spike entstanden. Ne? Also das heißt, irgendwo starten und das eine ergibt das nächste und das nächste und das nächste. Und es gibt schon wieder coole Ideen bei uns, wo ich gerade am Überlegen bin. Ist aber zu confidential, glaube ich, kann man im Podcast jetzt nicht erwähnen. Hat wieder mit Hardware zu tun. Und wo wir wieder Lösungen bauen, wo wir unseren Cluster-Lion ein bisschen, wie soll man sagen, auch aufwerten, recyceln und wieder schauen, was kann man aus dieser Hardware noch alles bauen. Ne? Und da habe ich schon wieder ganz kreative Ideen und treibe schon wieder mein Team vor mir her.
Gehst aber nicht zurück in die Garage, weil ich kenne ein Foto, da startet das Bauen vom ersten Cluster-Lion in eurer Garage.
Oder? Genau, also ist tatsächlich so, gibt da ein Video, meine Frau hat mir recorded, muss ich euch dann zeigen, ist ganz lustig. Wo wir den ersten Cluster-Lion wirklich in der Garage bauen und ich und mein damaliger Lehrbuhr vom Elektriker-Dasein, ne? Der hat mittlerweile eine kleine Elektrikerfirma und der hat mir dann da geholfen in der Garage die erste Appliance zu bauen. Ne? Die ist nie geschippt worden, aber ja, es war ein funktionierender Prototyp, wir haben es dann laufend verbessert, verfeinert, aber ja, wir sind eine Garagenfirma. Yeah.
War das nicht Apple auch, oder? Steve Wozniak? Oder Wozniak war
das? Ja, ich weiß nicht, das ist so diese amerikanische Story, oder? Hewlett-Packard und so, die haben irgendwie alle in der Garage angefangen, von den Eltern zum Zangeln. Aber lustigerweise auch wir, weil du hast ja nichts anderes daheim, außer irgendwo ein kleines Büro, wo du arbeitest, oder eben die Garage. Dadurch, wie wir halt Hardware gebaut haben, brauchst du irgendwo eine Bohrmaschine, um ein paar Löcher zu bohren, ne, und irgendwas zusammenzubauen. Das machst du am idealsten in der Garage und genau so ist es dort entstanden. Kann ich euch dann zeigen, das Video, wo der erste Cluster-Lion entsteht. Vielleicht könnte man es sogar mal auf YouTube stellen, wäre vielleicht ganz lustig.
Ich glaube schon, dass wir das auch verlinken dann.
Genau.
Jetzt bin ich beim NRG, gibt es da vorne so ein Vision Board und da steht drauf Get Things Done. Von wem kommt das?
Das kommt von mir. Genau, also wenn du so geschaut hast, ist das genau in der Mitte von unseren Core Values. Und wir haben unsere Core Values so gruppiert wie eine Blume. Ne? Und in der Mitte so quasi sitzt Get Things Done. Weil was ich gar nicht leiden kann, ist Leute, die reden. Ja? Weil ich sage immer, vom Reden passiert nichts. Ja? Die Leute reden, was sollte man alles tun, was könnte man alles tun und so weiter. Und von dem ist noch nie was passiert, sondern passieren tut es dann, wenn du die Dinge umsetzt, wenn du ins Tun kommst. Das Reden ist wichtig, ja, aber irgendwann musst du das tun. Und von dem her bin ich echt keiner, der gern schwafelt, sondern ich sage, ja, diskutieren wir drüber, aber dann steht genau in der Mitte, get things done. Weil wenn du die Dinge nicht tust, passiert nichts.
Ja. Das ist eine heiße Luft, ja.
Und das hast du dann mit dem Cluster-Lernen eigentlich gemacht und du hast das ja dann zu einem Produkt weiterentwickelt, zu einem wirklichen fertigen Produkt vom Prototypen und hast dann die auch mit Lieferketten und so weiter auseinandersetzen müssen, nehme ich an, oder? Warst du da auch gleich mal international unterwegs?
Genau, also wir haben Zulieferer auch alles aus Europa, also zum Beispiel die Cluster-Lion-Gehäuse kommen von der Firma Taub in Deutschland zum Beispiel, den Print lassen wir auch fertigen, damals bei eben Elektronik in Deutschland. Also die machen zum Beispiel auch so Printplatten für ein Defi, also eher so kleine Anwendungen. Jetzt nichts, wo du Millionen Stückzahlen machst, aber einige hundert oder einige tausend. Und genau, da haben wir dieses Ökosystem genutzt. Das heißt, der Print, der im Cluster-Lion drinnen liegt, also die mit den CPUs drauf und die ganze Mechanik, das kommt aus Deutschland, das Gehäuse kommt aus Deutschland und so weiter. Ja. Also wir schauen drauf, dass wir dort da wirklich die Wertschöpfung in der EU erhalten.
Und dann nach dem Cluster-Lion ist ein nächstes Produkt gekommen, was sehr viel mit dem zu tun hat, was vor 5, 6, 7 Jahren dann angefangen hat mit diesen Ransomware-Angriffen, die einfach extrem eigentlich wie eine Bombe eingeschlagen sind, kann man fast sagen. Und du warst da genau zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt eigentlich am Start. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, gestartet hat es mit dem Data Analyzer. Also wir haben dann Daten analysiert zum Thema Hot-Cold. Was sind alte, kalte Daten? Ja, also damals war jetzt noch nicht das Tiering im Storage so drinnen, wie man es heute hat, dass das automatisch über Tierklassen hinweg Tiering betreibt. Da hast du einfach geschaut, mein Metro-Cluster synchron gespiegelt, super teuer, ne? Super hochperformant, warum liegen dort alte, kalte Daten? Und dann haben wir einen Data Analyzer gebaut, um das Hot-Cold zu analysieren. Und dann ist es den ersten Kunden passiert, dass sie von Ransomware attackiert wurden. Und dann haben die gesagt, können wir euch einen Data Analyzer nicht dazu verwenden, um Dateitypen zu finden? Weil früher war die Ransomware noch so, dass sie den Dateinamen oder die Dateitype, die Endung verändert hat. Ja, und dann hast du halt deine Darkness-Files, ja, gefunden. Und das haben wir mit dem Data Analyzer sind wir durchs Filesystem gecrawlt mit der damaligen SnapDiff API von NetApp und haben dann über die Metadaten rausgefunden, einerseits vom Last Access Date und Last Modification Date, wann wurde die Datei verändert und sind da irgendwelche auffällige Dateinamen, Dateitypen und konnten dann die Ransomware bereinigen. Und das aber jetzt wieder Innovation per Zufall. Wir haben ein Produkt gebaut für Hot Cold, ja, und dann ist der erste Kunde gekommen mit einer Ransomware-Attacke und hat gesagt, kann man deinen Data Analyzer verwenden? Ja, und wir haben gesagt, komm, das machen wir jetzt. Ja. Wir finden da diese ganzen infizierten Daten. Und das hat der Data Analyzer gut gemacht, aber die Kunden haben dann gesagt, gibt es nicht irgendeinen proaktiven Zugang? Ja? Wenn das einmal am Storage liegt, ist es schon zu spät. Ja? Dann müssen wir es bereinigen. Ja? Und so ist dann der Crypto-Spike wieder daraus entstanden. Also wieder kein Innovation Lab, wieder nichts, wo du sagst, ah, wer hat sich den Geniestreich ausgedacht, sondern ist wirklich so, dass beim Kunden stattgefunden hat, die Innovation. Und dann haben wir gesagt, ja, wir könnten ja diese NetApp-F-Policy-API verwenden, um in Realtime diese Blocklist, ja, wenn ein Dateiname kommt, Locky Darkness oder so, dann lassen wir den gar nicht am Storage hinschreiben, sondern der wird schon weggeblockt, bevor er überhaupt am Storage kommt und nicht, dass wir ihn erst nachträglich finden müssen. Ne? Und so ist der CryptoSpike wieder proaktives Ransomware-Tool und dann ist aber jetzt wieder kommen das ganze Thema Auditierung, Compliance, Nachvollziehbarkeit, ja, wo das sie wieder super passt, ja, und jetzt kommt halt eines zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Also wieder, wie eingangs erwähnt, glaube ich, findet die Innovation beim Kunden statt. Der Kunde hat Probleme, wir suchen Lösungen zu diesen Problemen und genauso bauen wir Produkte.
Und ich glaube, das ist, also mit dem Crypto-Spike hat es wirklich ein starkes Wachstum in der Firma gegeben. Ist das richtig?
Genau, also mittlerweile macht der Crypto-Spike, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber ich würde sagen zwischen 75-80% vom Revenue. Also ist ein ganz ein starkes Zugpferd, weil die Hacker-Attacken massiv gewachsen sind. Also es gibt immer mehr Cybercrime. Da kommt da vielleicht das ganze Thema KI mittlerweile ins Spiel. Also früher, glaube ich, hast du als Hacker echt noch was können müssen. Heute brauchst du nichts mehr können, außer die KI bedienen, um irgendwie eine Ransomware-Hacker-Attacke zu starten. Von dem her, das Thema wird immer mehr, wird immer schwieriger, ja, und ja, also da sind wir nach wie vor gefordert und ja, da war der Crypto-Spike, genau, ist zurzeit das richtige Tool und deswegen geht das auch relativ gut, ja.
Jetzt merkt man, oder ist klar, produktseitig gibt es immer wieder Innovationen, du denkst schon beim übernächsten Produkt. Was sind aber aktuell die größten Challenges, die du als CEO hast?
Also ich als CEO habe das größte Thema ist Vertrieb und ich spreche viel mit anderen Unternehmen, also man ist ja dann als CEO auch so ein bisschen in den Unternehmerkreisen unterwegs und jeder kämpft mit den Vertriebsmitarbeitern. Also die Kosten für Sales-Leute sind irre hoch, muss man sagen, und es gibt wenige richtig gute. Also es gibt zum Beispiel den Gry Bauer, den man vielleicht kennt, als einen Sales-Superstar. Aber solche Leute sind schwer zu finden und ja, das ist zurzeit wirklich das größte Thema, weil ich glaube, die Produkte, die wir anbieten, sind wirklich gut, ja, auch von der Qualität und von der Skalierbarkeit und so weiter. Und was wir merken ist, der Kunde weiß nicht, dass es das Produkt gibt. Ja, also wenn wir jetzt noch in die Länder rausgehen, nach Frankreich und so weiter, riesiger Markt, dort hast du halt dann einen Verkäufer, ja. Viel zu wenig aus meiner Sicht und die Kunden und Partner wissen nicht, dass es dieses Produkt gibt. Ja. Und von dem her finde ich ja das heutige Format wieder super. Lasst uns die Message nach außen tragen, damit die Leute wissen, dass es das gibt.
Also Vertrieb, das Wichtigste, ist das Erkenntnis der jetzigen Zeit oder was würdest du vielleicht mit dem, was du jetzt warst, vor 13 Jahren vielleicht schon anders machen oder Kann man das so nicht sagen?
Nein, ich glaube gar nicht wirklich was anderes. Es ist einfach extrem schwierig. Ne? Also jedes Unternehmen, glaube ich, heute will wachsen. Jeder will den Vertrieb ausbauen, ne? Damit mehr Umsatz ins Unternehmen kommt. Und ich glaube, die Technik zu staffen und so und das Know-how zu finden, das funktioniert noch leichter, als wirklich gute Vertriebsmitarbeiter zu finden. Und was halt bei uns erschwerend hinzukommt, ist, dass wir die Mitarbeiter dann, wie vorher erwähnt, so als Satelliten in die Länder setzen. Also wir haben einen Kollegen in Michelangelo in Italien oder den Sandro in der Schweiz oder den John in UK. Und dass diese Satelliten dann wirklich für sich selbst funktionieren, sich selbst motivieren können, genug Eigendisziplin aufbringen und wirklich in die Gänge kommen, ne? Das ist halt ist echt eine Challenge. Und dieses Talent von Verkäufer plus für Eigenmotivation, Selbstdisziplin, das ist nicht leicht zu finden. Und die man findet, die sind meistens in irgendwelchen Jobs, verdienen dort gut, haben keine Notwendigkeit, dass sie weggehen, weil die erreichen ihre Ziele. Und von dem her Sales-Mitarbeiter zu finden, zu rekrutieren, auszubilden, das ist wirklich, glaube ich, der Bottleneck in meiner Firma aktuell. Also überhaupt nicht die Technik, nicht die Delivery, es ist wirklich Sales.
Du sagst ausbilden, musst du das richtig finden oder kannst du dann schon noch was mitgeben oder ist das bei einem Erwachsenen schwierig?
Nein, ich sage immer hire for attitude, weil wir bin drauf gekommen, Know-how, das können wir dem Mitarbeiter beibringen, wie man Live-Demo, wie man das Produkt positioniert und so weiter, ja, wie man Live-Demo führt, das schafft man, dass wir das dem Mitarbeiter beibringen. Was wir nicht ändern können, ist seine Einstellung. Ja. Wenn der in der Früh, ich sage immer, es ist nicht meine Aufgabe, die Mitarbeiter zu motivieren, es ist meine Aufgabe, die Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Was ich meine, ist, irgendwelche mühsamen Prozesse, irgendwelche Forecasts, irgendwas, das einfach mühsam ist, ja, das demotiviert die Mitarbeiter. Aber ich bin nicht der, der beim Eingang steht und die Leute einklatscht und sagt, oh, schön, dass du da bist und wir freuen uns, dass du heute ins Office kommst. Ja, sondern der Mitarbeiter, wenn der in der Früh aufsteht und ins Büro kommt, hat der gewisse Eigenmotivation. Und das hat einer oder hat er nicht. Ja? Und das ist nicht meine Aufgabe. Ja? Ich bin nicht bei dem daheim, wenn er in der Früh aus dem Bett steigt. Wenn der aus dem Bett steigt, muss er motiviert sein, ne? Freut sich auf den Tag und gibt wieder Gas. Und deswegen sage ich, hiring for attitude, das ist das Wichtige, weil die Technik können wir beibringen.
Mhm. Kurz noch, wie erkennst du das? Beim Vorstellungsgespräch kommt er rechtzeitig, das ist schon klar, dein Termin hat er im Kalender. Aber was sind so Soft-Dinge, das rauszufinden?
Ich erkenne das nicht. Ja, okay. Deswegen ist, glaube ich, das so challenging. Also umgekehrt gesprochen, was die Schwierigkeit ist, was ein Sales-Mitarbeiter definitiv kann, ist sich selbst verkaufen. Das heißt, im Interviewprozess hörst du genau das, was du hören willst. Der weiß, also jeder sagt da, ich bin die Cold-Calling-Maschine, na, ich habe überhaupt kein Problem, Kunden anzurufen und na, das liegt mir im Blut und ich bin ein Vollblutverkäufer. Und dann, wenn er aber zurück ist im Land, merkst du, genau das Gegenteil ist der Fall. Also Sales-Leute sind auch so ein bisschen, nicht falsch verstehen, liebe Community da draußen, aber ein bisschen Blender, ein bisschen Selbstdarsteller sind die Seller. Ne? Und das macht es auch irrsinnig schwer in den Interviews, weil jeder erklärt sich als der Superstar. Und ja, das andere, was ich noch so ein bisschen gelernt habe, ist hire slowly, fire fast. Das heißt, nimm da beim Hiring genug Zeit, um den von alle möglichen Seiten zu beleuchten, um dir vielleicht eine Referenz einzuholen. Sagt der Markt über die Person, dass der gut ist. Ja? Also hire slowly, fire fast ist so ein bisschen der Slogan. Und ja, bei uns kommt er dann zum Onboarding-Training, wird eingeschult und dann nach 2 Wochen muss er mal die Live-Demo zeigen, dann muss er den Pitch machen. 2 Wochen später muss er das Ganze schaffen auf einer Whiteboarding-Session ohne dem Slide-Deck und dann sehe ich, hat er den Pitch verinnerlicht, kann er beim Kunden das erklären und wenn wir merken, der macht nicht genug Progress, dann müssen wir wirklich wieder schnell die Reißleine ziehen und den nächsten. Man verliert halt Zeit, es kostet alles viel Geld, das ist ein bisschen der Downside, ja. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Es ist mehr so, also Andi kann die leider. Ich habe jetzt nicht die goldene Regel, wie man gute Leute findet, aber es ist mehr so, ich würde fast sagen, Try and Error. Also nimm dir Zeit, versuche eine gute Entscheidung zu treffen, probier es aus und wenn du draufkommst, es war eine Chance, ja, falsche Entscheidung, Layoff, ja, und schau, dass du den nächsten findest, wieder ausbildest, und man findet dann schon ganz gute Leute auch. Also so ist es nicht, ja.
Jetzt hast du alleine gestartet, hast dann mal 10 Mitarbeiter gehabt, mal 20, mal 50, schon fast 100. Was sind da die größten Schritte im Unternehmen, wenn man da jetzt wächst? Oder wo merkt man richtig, dass man jetzt da vielleicht da in der Kultur einen Change drinnen hat?
Genau, also wo ich glaube, dass wirklich so ein Bruch kommt, ist irgendwo bei den 50 Mitarbeitern. Ich kenne viele meiner Unternehmerkollegen, die in dieser Größenordnung sind. Und da gibt es durchaus auch einige, die sich dann wieder gesund schrumpfen. Warum? Weil ab 50 Mitarbeiter bist du in einer Größenordnung, wo dieser ganze Startup-Charakter nicht mehr funktioniert, wo die Dinge nicht mehr auf Zuruf gehen, wo du vielleicht ein erstes mittleres Management brauchst. Ja. Aber jetzt kommst du in das Problem, dass das mittlere Management was kostet, ja, aber du bist noch kein Konzern. Ja, also du hast auch nicht die Umsätze wie der Konzern. Also da ist aus meiner Sicht so ein bisschen eine Todeszone, wo es viele nicht drüber hinaus schaffen. Also mir kommt immer so vor, dazwischen 50 und 100, da ist wirklich schwierig. Wenn du dann auf 100 bist und da drüber kommst, ja, dann machen deine ganzen Strukturen, die du gebaut hast, und deine internen Prozesse und Abläufe, wie buche ich zum Beispiel eine Reise, ja, zu einem Kunden oder nach USA und wer muss die prüfen und so weiter, das geht in ein Startup mit dem Chef auf Zuruf. Ja, das geht aber bei 50 Mitarbeitern oder wo wir sind jetzt bei um die 75, nicht mehr auf Zuruf. Ne? Und da hast du halt genauso ein bisschen eine gefährliche Zone, wo man wirklich schauen muss, schafft es das Unternehmen über die 100 und kann es weiter wachsen oder schafft es das nicht. Und wir sind da auch gerade mittendrin, wo wir sagen, die Kosten sind hoch, die Umsätze noch überschaubar. Schaffen wir es da, ein profitables Businessmodell aufrecht zu erhalten, das uns dann über die 100er Hürde führt. Wir haben schon ganz klar das Ziel. Also ich glaube, jetzt dann mit unserer neuen Windows-Integration, ich glaube, das Unternehmen wird noch richtig durch die Decke gehen. Also ich sehe mich durchaus bei 200 und mehr. Ja, ich glaube, das wird noch richtig gut, aber es hat lange gedauert, aber jetzt wird es.
Du hast da eben die gesamte Entwicklung in Österreich, statt irgendwo outgesourced nach Indien oder anders. Ihr seid in der EU. Das ist eben gerade auch ein wichtiges Thema. Wie geht das zusammen? Was heißt es, in Österreich Software zu entwickeln? Mhm. Und wie seht ihr auch die Entwicklung eben da jetzt mit Amerika, mit der Art und Weise, wie da der Trump zum Teil reagiert und da beim Strafgerichtshof irgendwelche Microsoft-Konten abtrennen lässt? Wie wirkt sich das bei euch aus?
Ja, guter Punkt. Also ja, wir sind ein österreichisches Unternehmen. Also ihr könnt es eh dann rüberschauen in die Räumlichkeiten, da sitzen unsere Softwareentwickler, also und auch der Support. Das heißt, wir machen auch nicht Support irgendwo offshore. Wir haben jetzt einen neuen Support-Partner, mit dem wir First Level machen, aber der kommt auch wieder aus Deutschland. Also jetzt nichts, was irgendwie aus Indien kommt oder so. Ne? Unsere ganze Softwareentwicklung ist in Österreich, Marketing, die ganze Order-Administration und so weiter. Und ganz ehrlich, ich bin sehr stolz, weil wir, glaube ich, in Österreich einen großen Beitrag leisten. Dahingehend, ihr müsst euch das so vorstellen, unsere Firma braucht ganz wenig Ressourcen. Also wir brauchen ein bisschen Strom für die Notebooks und vielleicht ein bisschen Strom für die Server, aber da haben wir auch nicht so viel. Und mit diesem bisschen Energie schaffen wir es, ein Produkt zu entwickeln, nämlich aus geistigem Eigentum, aus Brainpower setzen wir das in Code um und liefern ein virtuelles Produkt, eine reine Software. Und das shippen wir dann in alle Herren Ländern. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir die Software liefern nach USA, da haben wir einen sehr bekannten Kunden, Caterpillar, sehr großer Kunde, also eine circa 1 Million war so die Initial Order. Ne? Und jetzt da liefern wir geistiges Eigentum zu Caterpillar und 1 Million fließt an Revenue nach Österreich zurück. Und das ist halt ganz wichtig für unser Handelsbilanzüberschuss oder Defizit in Österreich. Ne? Und das ist das, was ein Land reich macht. Wenn viel Geld vom Ausland ins Land hineinfließt, ja, das ist übrigens auch das Thema, warum der Trump seine Zölle jetzt...
Das heißt, du bist schuld an die 15%, was jetzt in Österreich
aufgefallen ist. Anscheinend, genau. Also dem Trump gefällt das natürlich nicht, weil aus seiner Sicht Amerika ausblutet, ja, weil viel zu viel vom extern zugekauft wird und immer weniger produziert. Stichwort China, ne? Wir lassen viel auf der Werkbank produzieren und Geld fließt nach China ab. Und deswegen möchte man die Chinesen jetzt mit Zöllen belegen. Ne? Und
das gefällt dem Trump nicht, weil er will nicht, dass andere Länder reich werden, er will, dass sein Land reich wird. Ne? Und aber gleiches Konzept auch für Österreich. Und um da wieder zurückzukommen, deswegen finde ich das so wertvoll, ja, dass es ein ProLion in Österreich gibt, weil wenn wir Softwarelizenzen nach Deutschland liefern, fließt Geld nach Österreich. Oder wenn wir nach England liefern, fließen britische Pfund nach Österreich. Und das stärkt unseren Standort. Wir müssen denken an unser Sozialsystem, an unsere Autobahnen, an unsere Pensionen. Und wenn man schaut, wir haben jetzt ein massives Defizit in unserem Staatshaushalt und es braucht genau diese Betriebe, die Mitarbeiter anstellen, Sozialversicherung abführen, Pensionsabgaben und so weiter, dass wir halt als Österreicher weiterhin eine gute Zukunft haben.
Also, dass wir in Österreich auch wirklich gutes Know-how haben und die Leute das Herz am rechten Fleck haben, sage ich immer, und die Attitude wirklich passt. Also, du findest echt Leute, die was bewegen wollen, die motiviert sind. Wir haben von unserem Schulsystem in Österreich wirklich eine gute Ausbildung. Und von dem her, ja, ist halt in so einem Unternehmen wie unserem auch viel Kreativität gefragt. Na, wie können wir die Dinge effizient, möglichst schnell und gut umsetzen? Und ja, da findet man das richtige Talent, zumindest noch. Ja, schauen wir, wie es mit dem Wachstum weitergeht, aber derzeit finden wir das Talent. Und ja, ich finde, es ist wirklich eine gute und runde Story, zu sagen, lass uns in Europa produzieren, lass uns Geld nach Österreich bringen. Und ich hoffe da, dass unsere Partner- und Kunden-Community da draußen das so sieht und sagt, lass uns in Österreich kaufen, fahr nicht fort, kauf im Ort, ja, weil das stärkt die Wertschöpfung hier. Also nimmt man nicht ein Security-Unternehmen aus USA, damit die Dollar oder die Euros von Österreich nach USA abfließen, lass uns umgekehrt machen. Lass uns US-Dollar nach Österreich holen, lass uns Schweizer Franken nach Österreich holen, lass uns andere Währungen nach Österreich holen.
Nicht nur das Geld, sondern auch die Daten grundsätzlich. Ne?
Also das ist das nächste. Genau, wo liegen diese Daten? Ne? Das ist auch sehr wichtig. Also wir sehen noch immer sehr viel On-Prem beim Kunden, zum Glück. Aber auch einen starken Trend in die Cloud. Ne? Und da gibt es ja auch mittlerweile gute Initiativen, Schwarz-IT und so weiter aus Deutschland, ne, die da ein neues Projekt gestartet haben. Lass uns die Daten in der EU ablegen. Ne? Auch die Microsoft springt jetzt auf den Zug auf, baut EU-Data-Center und so weiter. Wir müssen schon schauen, Daten ist ein wertvolles Gut und wir sollten das Asset Daten nicht leichtfertig aus der Hand geben.
Kurz noch ein Sprung zurück, weil du das ganz klar erklärt hast, lasst uns Wertschöpfung ins Land bringen. Hast du das Gefühl, ist das auch eine Meinung oder ein Ansatz, den das Land fordert, den CEOs in dem Land zu sehen? Oder fühlst du da eher manchmal Alarm mit diesem Ansatz, obwohl er sonnenklar ist und für jeden, glaube ich, simpel nachvollziehbar ist?
Nein, ich glaube, was uns fehlt, ist letztendlich die Financial Power. Ne? Also da hast du halt in Amerika ein bisschen dieses andere Mindset, dass Startups wie wir schon sehr früh mit Kapital ausgestattet werden. Wenn du Kapital hast, ich denke jetzt zum Beispiel an CrowdStrike, die haben 400 Millionen Funding eingesammelt, ne? Und ich baue da gutes Security-Unternehmen, wenn du mir 400 Millionen gibst. Bei mir war es so, ich habe mit 20.000 das Unternehmen gestartet. Das Unternehmen ist seit Anfang an Cashflow-positiv. Das heißt, wir haben nie irgendwelche Kredite oder nie Investor-Money oder sonst irgendwas gehabt. Was es in Österreich schon gibt, ist Förderungen. Also wir haben dann vom AWS, gab es so ein Startup-Paket. Da hat das AWS dann Haftung für meinen Kredit übernommen. Und dann habe ich nochmal 70.000 Kredit vom AWS bekommen, Haftungsübernahme bei der Bank für den Kredit und 90.000 war dann mein Startbudget, ne? Also 20.000 Eigenmittel, 70.000 vom AWS, 90.000 Euro. Und wenn du halt ein Unternehmen baust mit 90.000 Euro, dauert es länger, als wenn du ein Unternehmen baust mit 400 Millionen. Und das ist halt der Unterschied, glaube ich, der uns in Österreich fehlt, ist diese Finanzpower. Da denken die Amerikaner viel visionärer und sagen, das, was das Unternehmen macht, ist geil. Lass uns das Unternehmen fett mit Kohle ausstatten und lass uns da die Nummer eins werden. Und genau diese Denkweise, die haben wir halt in Europa nicht und auch nicht die Finanzkraft. Also von dem her dauert in Europa, ich glaube, wir haben extrem gute Leute, wir haben extrem viele Patente, extrem viel Kreativität in Europa. Aber was wir noch bräuchten, wäre dieser ganze Venture-Capital-Markt, ja, und dass wir uns dann nicht wieder, ja, die Amerikaner, die sind die besten Angebote für Unternehmen am Tisch legen.
Das heißt, Financial Power, da haben wir nicht genug. Jetzt von dem technischen Support Power, KI zum Beispiel, haben wir ja eigentlich alle die gleichen Möglichkeiten. Nutzt ihr das? Wie fließt das bei euch ein?
Also ja, wir nutzen sehr viel. Wir haben zum Beispiel im Coding, ich glaube so circa ein Drittel von unserem Softwarecode wird mittlerweile von KI geschrieben. Wir haben da ein Produkt, das hat früher geheißen Codium, jetzt heißt es Windsurf, könnt ihr mal nachschauen. Und dieses Windsurf, das läuft bei uns am Screen nebenbei mit und während du programmierst und codest, schaut die KI, was schreibst du da und was willst du mit höchster Wahrscheinlichkeit als nächstes schreiben. Und insofern messen wir, wie viele Lines Code werden von uns, von unseren Mitarbeitern eingecheckt, die aber von der KI generiert wurden. Und ihr müsst euch so vorstellen, also wir können dadurch die Produktivität der Softwareentwickler massiv steigern, würde ich mal sagen, so zwischen 20% und 30%, weil eben an die 30% mittlerweile von unserer Software durch KI gecodet werden. Und natürlich verwenden wir alle im Unternehmen, ganz klar, Copilot, außerhalb vom Unternehmen privat viel, ChatGPT. Unsere ganze interne Dokumentation basiert auf Confluence. Alles so, dass wir es mit KI möglichst schnell indizieren können und das Know-how bereitstellen. Ja. Also das heißt, alles muss suchbar sein und alles muss über KI gefunden werden. Von dem her, wir schreiben nichts mehr in E-Mails, sondern in E-Mails schicken wir nur mehr Links zum Confluence, wo de facto dann alles dokumentiert ist und da haben wir halt einen Pool von Wissen, den wir mit KI indizieren können und dann halt den Mitarbeitern im Sales bereitstellen. Also du suchst nicht mehr in einer Dateiablage die letzte Preisliste, sondern du gehst zu KI und promptest, sagst, gib mir die letzte Preisliste, hier ist sie. Oder gib mir das Datasheet zum Crypto-Spike, hier ist es. Ja, also nicht mehr suchen und wissen, wo die Dinge liegen, sondern einfach die KI befragen und die KI pointet dich und, in die richtige Richtung. Also wir haben schon einen sehr starken KI-Ansatz und ich glaube, also wer nicht jetzt auf KI setzt, der ist Geschichte. Weil da kommt eine Welle, die viele Unternehmen, glaube ich, nicht überleben werden. Und wer darauf setzt, glaube ich, hat eine Zukunft. Wer nicht auf KI setzt, hat aus meiner Sicht keine Zukunft.
Und wie siehst du da die Auswirkungen, weil es immer wieder heißt, die KI wird sehr viele Jobs ersetzen. Wie siehst du da die Auswirkungen hier bei ProLearn?
Also ich glaube nicht, dass es bei uns Jobs ersetzen wird, sondern ich glaube, wir werden das Wachstum besser schaffen durch die KI. Also wir werden die Produktivität der bestehenden Mitarbeiter erhöhen. Wie ihr wisst, ist Facharbeitermangel, also nicht im Handwerk, aber auch bei Softwareentwicklern ist ein Riesenthema. Also gerade einmal, weil wir nicht genug Kinder haben, mittlerweile mehr in Österreich. Ne? Und von dem her ist es so, dass wir bald die Fachkräfte nicht mehr finden werden. Und da hilft halt KI, die bestehenden Leute, die wir haben, um das effizienter zu machen. Weil worum geht's? Wir müssen im Land die Produktivität steigern, damit wir wettbewerbsfähig bleiben gegen andere Länder. Und genau, und da kann uns die KI helfen. Also ich glaube, das große Thema ist nicht, dass wir jetzt, oder nicht als ProLearn und generell als Gesellschaft, dass wir extrem viele Jobs wegrationalisieren werden, sondern ich glaube eher, dass uns die KI hilft, die Produktivität dorthin zu bringen, wo sie sein muss bei unserem Lohnniveau, damit wir noch wettbewerbsfähig bleiben gegenüber anderen Ländern.
Das heißt, wir haben jetzt drei Produktgruppen bei dir. Wir haben einerseits den Cluster-Lern, wir haben den Data Analyzer und den Crypto-Spike. Wie schaut jetzt die nächste Zukunft aus? Wie schaut das nächste Jahr aus? Wo liegen die Prioritäten und wie ist die Vision? Du hast schon gesagt, 200 Mitarbeiter. Wie soll sich das in der Technologie niederschlagen?
200 Mitarbeiter ist nur der Zwischenschritt.
Ja.
grundsätzlich ganz stark richten wir uns auf Security aus. Also das heißt, Cluster-Lern ist wirklich ein cooles Produkt, mit dem haben wir gestartet, das kennen unsere Partner, das verkauft sich nach wie vor gut, aber ist auf einem stabilen Niveau. Ja, und unser Wachstum kommt ganz klar aus dem Thema Security. Und jetzt halt ganz neu für Microsoft. Das heißt, wir können jetzt da Microsoft File Server oder generell Microsoft OS von Windows 2016 bis hoch zu 2025 alle Windows-Versionen jetzt dann mit dem Crypto Spike abdecken. Das heißt, du hast einen Ransomware-Schutz, Anomalieerkennung für die komplette Microsoft-Welt. Und ganz ehrlich, wenn das nicht einen Boost verursacht, dann weiß ich nicht, was einen Boost verursachen könnte. Und das Thema Ransomware-Angriffe ist super heiß. Und ihr müsst euch vorstellen, wir adressieren jetzt weltweit den Microsoft-Markt und dann nicht irgendwie plump implementiert über einen Agent, den man vielleicht installieren muss, ja, weil die Kunden wollen ja alle agentless, ne? Sondern wir haben halt einen Microsoft-zertifizierten Security-Treiber entwickelt, der extrem hardware-nahe, also im Kernel von Microsoft OS mitläuft und dort Metadaten extrahiert. Also wir könnten sagen, vereinfacht gesagt, wir haben die F-Policy für Microsoft gebaut. Und jetzt können wir halt aus dem Microsoft-Betriebssystem alle File-Events extrahieren auf tiefster Hardware-Ebene. Wir können das Ganze lossless durch diesen Hardware-Treiber. Wir können es bei extremer Performance und sogar, wenn die durch einen Ransomware-Angriff die CPU auf 100% geht, ist garantiert, dass bei 100% CPU-Auslastung alles durch den Hardware-Treiber muss. Es ist ein richtiger Hardware-Treiber, der unterm Betriebssystem sitzt. Und dort extrahieren wir die ganzen Metadaten rein in den Crypto-Spike. Und ganz ehrlich, also wenn das nicht einschlägt, dann weiß ich nicht. Und wir teasern das ja schon bei Kunden und Partnern und jeder sagt, sobald das verfügbar ist, gib uns das Ding. Wir würden das testen, wir wollen uns das anschauen. Wenn das so funktioniert, wie es derzeit auf NetApp funktioniert, nur für Microsoft, dann ist das sicher mega. Und da, glaube ich, wird unser Wachstum herkommen und ich hoffe, dass wir es damit jetzt über die 100-Mitarbeiter-Marke dann schön langsam schaffen und dann geht es in Richtung der 200.
Ich glaube, damit haben wir einen guten Abschluss gefunden für heute. 200 Mitarbeiter, ich warte dann schon auf das Nasdaq-Listing. Also ich glaube, das ist dann, kann das nur der nächste Schritt sein. Nein, glaube ich nicht.
Schauen wir, mit unserer europäischen Seele müssen wir uns dann am ATX-Listen wahrscheinlich.
Schauen wir. Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank, Robert. Willst du uns noch was mitgeben?
Nein, vielen Dank für eure Zeit. Finde ich eine total coole Initiative. Christoph, danke für deine Zeit. Du beeindruckst mich immer sehr als der Entertainer und Verkäufer. Ne? Bin immer begeistert, wie du deine Kunden und deine Partner motivierst und entertainst. Ja? Und Andi, du hast das eh vorher angesprochen. Wir haben ja auch schon eine lange Karriere einen gemeinsamen Karriereweg gegangen. Ne? Ich glaube, bei Bull war es, oder? Du warst bei Bull, ich bei NetApp, wo so, glaube ich, die ersten Berührungspunkte waren: Bacher Systems oder davor war noch Bacher, dann Bull. Ja. Es war eine sehr nette Runde. Danke fürs Interview, danke für euer Interesse an der ProLion. Und that's it aus meiner Sicht.
Passt. Ja, dann danke auch von meiner Seite. Dann sagen wir einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder schönen Abend, je nachdem, wann Sie das Ganze hört. Wir freuen uns schon das nächste Mal, wenn Sie wieder bei der nächsten Folge dabei seid, bei Datengeflüster.
Seid ihr jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.